Du Dirk?
Ja.
Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
Hello.
Hello. Guten Morgen nach Chicago.
Hello, hello, hello. Aus Chicago.
Ich bin ein bisschen müde, Dirk.
Nee, das Problem ist, wir sind gestern um 8:45 oder 8:20 schon ins Bett gegangen und haben auch gepennt, bis der Wecker um 5:30 ging. Aber manchmal ist das so, habe ich das Gefühl, wenn man lange schläft, ist man viel matschiger.
Siehst du, ich habe zu wenig geschlafen. Ich bin nämlich nachts aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen. Habe ich ja manchmal.
Oh nein, warum?
Ja, passiert halt manchmal.
Uschi, mach keinen Quatsch.
Ja, und dann bin ich heute ein bisschen müde, aber es geht. Ich bin hier aufgepumpt und habe so viele geile Sachen eigentlich, die ich mit dir teilen will. Das ist der Hammer.
Hammer, da mache ich direkt die Vokabel der Woche, Dirk. Weil wenn du so viel Power hast, sage ich Kudos. Weil jeder sagt ja jetzt Kudos, aber keiner weiß, wo es herkommt, oder?
Doch, von den alten Römern.
Nee, fast.
Fast, komm.
Von den alten Griechen.
Von den alten Griechen.
Das griechische Wort für Ruhm und Ehre.
Scheiße, von den alten Griechen. Aber Römer, Griechen, ist das nicht alles das Gleiche?
Ach, das ist doch alles der gleiche Kram, ja. Die Franzosen würden Chapeau sagen.
Nein.
Aber so ist das halt. Mailand oder Madrid, gell? Was hast du denn alles auf dem...
Madrid oder Mailand, egal, Hauptsache mehr.
What have you everything?
Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien.
Ja, das habe ich eben.
Ich habe noch mehr Sprüche.
What has you everything? What has you everything? I have a great English today.
Yeah, okay. So 2 years of English, 2 years of spending in the American have lead to nothing.
Habe ich das schon mal in einer der Folgen erwähnt übrigens, dass ich das Phänomen an mir beobachte, dass wenn ich mit Deutschen oder mit Freunden Englisch rede? Ja, genau. Also so
hast
viel
du schon gesagt. Du imitierst
kannst
da ja
kannst glücklich gern. Schätzen. Du bist sowohl Deutsch als auch Freund, deswegen rede ich scheiße mit dir. Englisch zumindest.
Ja, am schlimmsten ist es ja, wenn du gerade Badesalz gehört hast, ja. Das haben ja alle schon gelernt. Ja. Ich würde gern wie immer mal wieder einen wissenschaftlichen Fact mit erteilen. Das weißt du, das mache ich ja gerne.
Ja.
Wir reden ja hier über die Bundestagswahl steht vor der Tür und Grün steht vor der Tür und die Energiewende steht vor der Tür und raus aus der Atomkraft. Und es gibt ja Alternativen.
Mhm.
Und die Kernfusion ist echt eine Alternative. Also für alle bei unserer derzeitigen Atomkraft, weil Kernfusion ist ja auch Atomkraft, aber bei unserer derzeitigen Atomkraft spalten wir ja Atome und damit setzen wir Energie frei. So, es gibt ja auch den umgekehrten Weg. Du fusionierst die, der sogenannten Kernfusion, und dann setzt du Energie. Das ist also die Energiequelle der Sonne. Also für alle, die sich überlegt haben, warum
die... Jetzt Quizfrage stellen, was der Vorteil davon ist.
Warum die... ist halt risikofrei. Ja, gibt's halt...
Ja, genau. Weil wenn du nichts mehr dazu gibst, dann hört die Reaktion auf.
Genau. Weil die Sonne funktioniert ja so seit Milliarden Jahren und funktioniert ja noch Milliarden Jahre weiter, bevor es zum Mutter Riesen wird.
Gut.
Ja, weil die basiert auf Kernfusion. So, jetzt hat man das geschafft, nämlich zu simulieren und schießt mit dem Laser auf Wasserstoff. Nein, ich mach's mal deutsch. Man schießt wirklich mit vielen Lasern auf Wasserstoff und hat es damit geschafft, tatsächlich Wasserstoffatome zu fusionieren. Und den Durchbruch, den wir erreicht hat und wo man auch vollkommen überrascht war, dass man jetzt tatsächlich, also es geschafft hat, Energie zu erzeugen. Und zwar, und das ist jetzt ist noch nicht der ganze Durchbruch, aber 70% der Energie, die man aufgewendet hat, um die Kernfusion herbeizuführen, hat man auch wieder rausgeholt. Und das ist weit über dem, wo man bisher war. Wo man eher bei 15, 20 war. Jetzt ist man schon bei 70.
Müssen wir dem lieben Bill unter anderem danken, oder? Der Meister Gates, der schiebt da ja auch Milliarden rein in das Thema Fusionsreaktoren.
Das waren jetzt tatsächlich, glaube ich, die Amis, die das geschafft haben. Aber ich schicke, wie immer, gibt es natürlich bei uns in den Shownotes auch einen Link dazu für die Leute, die das detailliert nachlesen wollen. Aber ich habe gedacht, das ist nochmal so ein Fact, den wollte ich mit dir teilen, weil die Forschung geht ja weiter. Und mal schauen, was die Franzosen schaffen, weil unser europäisches Kernfusionsprojekt wird ja in Frankreich abgebildet. Mal gespannt, wie weit die kommen. Und die Chinesen lassen ja nicht mit sich reden, also die sind ja da wohl auch schon sehr weit. Also Kernfusion, glaube ich, ist in den nächsten Jahren doch dann was zu erwarten. Ja.
Mhm.
Also wir wissen, dann hat, sage ich mal, in 10 Jahren das 1 Milliardste Windrad auf der Welt implementieren. Ich glaube, da gibt es vielleicht dann schon Alternativen.
Ja.
Also den Fun Fact wollte ich mit dir teilen. Du weißt ja, bei mir kommt ja immer ein bisschen was Anspruchsvolleres.
Oh, ja, genau.
Nein, ich glaube, das ist...
Vom Grumbeer-Flügger zum Wissenschaftsreferent.
Ja. Nein, ich glaube, das ist meine Überleitung auch zu wieder mehr sportlich angehauchten Themen.
Okay, dann rede ich mal von nicht sportlichen Themen und von meinem schlechten Gewissen, weil das wirklich ein, wie heißt es nochmal, ein Guilty Pleasure von mir war. Ich hatte doch erzählt, dass die Blue Angels kommen. Und die Blue Angels sind auch gekommen. Und sie sind großartig geflogen. Und ich habe ja auch ein paar Videos geschickt. Und das ist ja Wahnsinn, was die in der Luft machen. Danach habe ich aber auch mal die ein oder andere Kurzdoku auf Netflix geguckt. Und jetzt kannst du mal die Quizfrage beantworten. Das hat mich ziemlich geschockt. Was glaubst du, wie viel Gallonen Sprit die Blue Angels pro Jahr verbrauchen?
Das sind, Gallonen?
Es sind, ich kann es dir auch umrechnen in Liter, wenn du willst. Also das sind, ist die Staffel aus den 10 Maschinen, von denen immer 6 fliegen und die das ganze Jahr über Shows fliegen und auch trainieren. Und jetzt überleg mal, wie viel 10 F-18 Super Hornets im Jahr an Sprit verbrauchen.
2 Millionen Gallonen.
3,7 Millionen Gallonen.
Okay, da war ich ja doch nicht ganz so schlecht. Ja.
Was irgendwas zwischen 10 und 11 Millionen Liter sind. Ja. Und da dachte ich mir nur, ich habe ja die ganze Zeit schon gewusst und gedacht so, ah, Guilty Pleasure, es ist groß, der Ton ist auch irre, aber ist das so, ist das jetzt, wo die Brände sich Los Angeles wieder nähern und ganz Europa brennt und alles heiß ist und alles schlimm ist, können wir die dann da noch so fliegen lassen?
Und wie viele Bäume müssen die pflanzen für diesen CO2-Ausstoß?
Ja, das kannst du gar nicht mehr aushalten.
Müssen
die
den Amazonas-Dschungel neu bewalten quasi?
Also mir war schon bewusst, dass das schmutzig ist, aber 11 Millionen Liter rausgeblasen für nix, außer dass ein paar Leute Spaß haben. Und die Navy sagen kann, das ist ihr Prestigeobjekt und das sind die besten Piloten der Welt.
Puh. Ja, zum Glück hat es ja nicht so viel Spaß gemacht. Du hast mir ja nur 25 Fotos geschickt.
Ja, ich habe aber auch noch 28 Videos gedreht. Ja. Ja, das macht schon Spaß, aber ich habe mit Banksy, habe ich ja voll daneben gelegen. Banksy ist nämlich diesen Sonntag. Ich habe doch groß getönt, ich erzähle von den Blue Angels und von Banksy. Pustekuchen, machen wir jetzt. So.
Wenn ich ehrlich bin, hatte ich auch... Ich habe ja schon mal erzählt, als hier dieses in Rammstein dieses große Unglück war, dann kann ich mich noch erinnern, da saß ich morgens in der Schule, da war ich schon 18, es war beim Abi, und oder 19, war kurz vor Abi, und dann saß vor mir einer, dann haben wir darüber geredet und haben wir gesagt, ey Rammstein, habt ihr das mitgekriegt? Dreht der vorne sich das rum, sagt, dreht sich der vor mir saß, rum, sagt, ja, ich war dort. Da war halt nur halt in der, nicht ganz vorne in der ersten Reihe, sondern da hinten dran, der war dann am nächsten Tag oder am Überhaupt, das war samstags oder wann das passiert war, oder sonntags glaube ich, der war am nächsten Tag ganz normal in der Schule und hat live quasi gesehen, wie, also ja, 50 Meter vor ihm, ja, wer die Bilder mal gesehen hat.
Ja, und ich habe damals, weiß ich noch, es war 88, da habe ich die Nachrichtenbilder auch gesehen, die habe ich mir auch alle, die haben sich schon eingebrannt, ja.
Ja, hat
was
sich
ich nur nicht mehr wusste, was ich nachgucken musste, waren, dass das ja die, das war ja die italienische Flugstaffel.
Ja, die fliegt ja noch. Hm? Aber Deutschland hatte auch eine Flugstaffel damals.
Ja, ja, aber die Italiener sind ineinander gescheppert.
Ja, ja. Die Deutschen haben seitdem, glaube ich, keine Flugstaffel mehr. Und die Italiener fliegen noch und ja. Ineinander scheppern, okay, ist deren Risiko. Das Problem ist halt, dass sie halt dann in die Zuschauer gescheppert sind auch, ja.
Ja, also alle fliegen sie noch. Die Kollegen von Vivi waren auch alle vollkommen überrascht, als wir gesagt haben, wir haben das in Deutschland nicht. Weil sie hat ja auch Kollegen aus Italien und Frankreich und die Franzosen haben immer noch ihre große Staffel. Die Italiener sind, obwohl sie damals ineinander gescheppert sind, immer noch ganz groß im Fliegen. Und wer ja, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich finde sie sogar besser als die Blue Angels. Wer ja 2019 hier war, waren die Red Arrows von den Briten.
Ja, die Briten, ja.
Die sind halt auch sensationell. Und alle miteinander machen sie aber so viel Schmutz. Es gibt so viel, was man heute nicht mehr machen kann. Bevor du weitermachst mit deinen Themen, habe ich noch ein Thema. Und zwar, was alles nicht mehr geht, hast du gelesen, dass der nackige Bub vom Nirvana-Plattencover
Kurt Cobain
verklagt hat auf Kinderpornografie?
Nee, habe ich nicht. Aber ich habe es gelesen. Ich habe gelesen, dass der nackte Junge, da hat man das Cover schön gezeigt, verklagt Kurt Cobain. War die Riesenschlagzeile. Und
nee, alle hinter die Dave Grohl verklagt da und die Courtney Love Cobain oder Courtney Cobain oder Courtney Love oder wie auch immer so heißt.
Braucht Geld. Ja.
Weil seine Eltern angeblich nie gesagt hätten, das ist okay und nur $200 gekriegt haben. Und jetzt kommt der Bub ums Eck und sagt, oh Gott, mein ganzes Leben ist zerstört.
Genau. Ich will mal ein bisschen berühmt werden. Ich will, es habe ich.
Ja, oder ein paar Millionchen haben.
Ja, will ein paar Millionchen und berühmt werden. Ich habe vorgestern echt, shame on me, habe ich nachgeguckt, Nachrichten, dann habe ich rumgezappt, dann habe ich irgendwie noch telefoniert und dann, zack, habe ich umgeschaltet, lief Promi Big Brother.
Holy shit.
Das ist total geil. erstens mal, also ich hatte Glück, dass ich doch tatsächlich zwei oder so. Es geht jetzt
in den USA in die 23. kannte. Staffel, habe ich gelesen, ja. Die Tage.
Ich kannte in Deutschland tatsächlich, doch bestimmt auch fast. Ich kannte tatsächlich zwei oder drei. Diese komische Müller kenne ich von, ja, diese Ossi-Dame, Blonde oder Glatzkopf oder hin, die kenne ich.
War das die mal bei Germany's Next Topmodel?
Die war mal im Dschungel, ja. Und singt auf Mallorca. Also die Müller heißt die irgendwie. Die kenne ich zumindest. Dann kenne ich die Frau Aogo, also die Frau von dem Fußballspieler. Das ist ja der schwarze Spieler von Stuttgart oder wo er spielt. Und sie ist
seine, ach so, dann ist man direkt schon Promi.
Ja, und sie ist seine ja, ich hätte mal gesagt, ja, Braut, die ähnlich wie die Frau Hummels, die sich jetzt ja trennt, oder die jetzt geschieden wird, da natürlich auch auf der Welle reitet. Ja, das ist so eine schicke Dame. Aber okay, die kann
ich,
die
habe ich schon mal Hummels, gesehen. Hummels, sage ich dann nur.
Ja, die habe ich da mal gesehen. Und dann wird's schon knapp. Dann die meisten anderen kenne ich gar nicht. Und da war einer dabei. Warum erzähle ich das? Ja, ich habe ja nur reingeguckt. Dann habe ich das Interview mitgekriegt von dem einen Typ. Und der hat dann irgendwie gesagt, und jetzt schließt sich auch gleich der Kreis, wie ich da drauf komme. Sein Ziel ist, den blauen Haken zu bekommen. Sein Ziel ist es, den blauen Haken Gott, zu ja. bekommen.
Verifiziertes Instagram-Konto zu haben. Genau. Oder was?
Das ist sein Ziel.
Aber ist doch schön, wenn man sonst
und weißt du, warum ich das mitgekriegt habe? Also ich gucke das wirklich nicht. Ich habe da noch ein paar Minuten reingeguckt, weil ich habe da
reingeguckt. Ich höre dir noch weiter zu. Lass dich
und
nicht,
da saß der, irgendwie wurde interviewt und hat irgendeinen Käse von sich gegeben.
Ja.
Und da war irgendwie was, ein zugehängtes Plakat neben ihm. Und das durfte er dann enthüllen. Und aha. Dann war dann quasi herzlichen Glückwunsch, du hast dein großes Ziel erreicht. Und da war ein großer blauer Haken. So. Und ich weiß bis heute nicht, wer der Typ, ich kann ja nicht mal den Namen jetzt sagen. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber du siehst.
Ich fand das ja viel, viel lustiger. Viel lustiger. Ich bin ja flammender Verfolger von Baywatch Berlin.
Darf ich dich mal unterbrechen und dir sagen, dass du auf die Seite gefallen bist?
Nee, du bist auf die Seite gefallen. Ich bin rausgegangen und habe meinen Staubsauger ausgeschaltet. So.
Ah, jetzt bist du wieder immer. Vorher warst du aus dem Rahmen gefallen.
Also ja, aber das Schöne ist, weißt du, mit was für Nebensächlichkeiten du jetzt unseren Podcast hier unterbrichst. Ich bin schockiert. Also, ich bin ja flammender Fan von Baywatch Berlin, dem Podcast vom Glashäufer Umlauf, Jakob Lund und Thomas Schmidt. Und die haben auch letztes Jahr schon, haben die eine Riesenaktion gestartet, weil der Thomas Schmidt wollte auch gern den blauen Haken haben, hat ihn aber die ganze Zeit nicht gekriegt und dann haben sie im Podcast Leute dazu aufgerufen, dass alle sagen sollen, hier der Thomas Schmidt, der ist ein echter Promi und der braucht jetzt den blauen Haken. Und dann haben sie irgendwie über 2-3 Wochen im Podcast geschafft, dass der seinen Haken auch gekriegt hat.
Okay, ich glaube, wir müssen auch mal gucken, ob wir unseren Haken kriegen. Nee, ist mir nur eingefallen, warum verklagt der jetzt, ja, als Baby und was weiß ich, warum machst du das? Du musst dir ja bewusst sein,
Erzähl du mal weiter, ich habe aus Versehen den Staubsauger angeschaltet und die Tür nicht zugehabt und der irrt jetzt durchs Wohnzimmer. Du erzählst mal deine Geschichte, ich pack den Staubsauger weg und dann bin ich gleich wieder da.
Also für alle, die das jetzt hier regelmäßig hier mitkriegen, entweder ist es der Staubsauger oder die Klimaanlage oder der Kühlschrank oder wie auch immer. Naja, aber man muss ja auch dazu sagen, dass der Dominik so beschäftigt ist, der hat kaum Zeit, sich hier vorzubereiten auf den Podcast. Anyway, was ich sagen wollte ist, wie kommst du auf die Idee, dass du wen auch immer verklagst, weil deine Eltern mit dir als Baby irgendein Foto gemacht haben, was sie verkauft haben. Ja? Da muss man sich ja bewusst sein, dass man in irgendeiner Form eine Menge Publicity generiert, ja. Und
der ist, will keine Publicity, besser, der will einfach Kohle.
Genau, es ist, glaube ich, besser, nicht diese Publicity zu generieren. Und jetzt hat er sie. Ich glaube, das hat er auch in Betracht gezogen. Aber komm, lass uns mal zu anderen Themen kommen, weg von dem Käse. Was ich mit dir teilen wollte, unbedingt, weil das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Der Typ hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und ich glaube sogar, dass du mir von dem
schon Watts.
Dass du mir von dem schon mal erzählt hast. Nein, dass der Watts gestorben ist, haben alle gelesen. Dir sagt der Name Jonas Deichmann, was?
Nein.
Okay. Jonas Deichmann ist ein Schwabe, ein Deutscher, 34 Jahre alt. Er hält.
Ach Gott, das ist wieder so ein. Ja, gut.
Was ist wieder so ein?
Ach, das ist schon wieder ein Fahrradfahrer. Überraschung, liebe ZuhörerInnen, wir reden mal wieder über Fahrradfahrer.
Nein, Achtung, jetzt, ja, es geht noch weiter. Also er hält den Rekord den Weltrekord für die Transamerika, also von Alaska bis ganz unten hin.
Ja, das hatte ich doch erzählt, der da jeden Tag gefuttert hat wie blöd, aber es nicht geschafft hat, genug nachzuschieben und deswegen
was bei der hat's ja geschafft.
Abgenommen hat.
Der ist in 97 Tagen.
Nein, er hat nicht geschafft, so viel zu essen und nicht abzunehmen.
Ach so, das interessiert den nicht.
Auf der Fahrt.
Das interessiert den Typ nicht, den Jonas Deichmann. Also er ist in 97 Tagen hier diese, keine Ahnung, wie viele Kilometer, ist 23.000 Kilometer gefahren.
Yes.
Unsupported, also ganz allein, unsupported.
Ja? Ja.
Also aufs Fahrrad mit seinem Zeug, Alaska losgefahren, ganz unten bei Feuerland rausgekommen, 97 Tage, 23.000 Kilometer, den Rekord hält er. Dann hält er den Rekord.
Da siehst du mal, wie furchtbar langweilig das in Stuttgart sein muss, wenn du dir denkst, ich fahre lieber allein Fahrrad.
Dann hält er den Rekord von Portugal, also von der Süd, von Portugal. Am Atlantik bis Vladivostok, also einmal durch den ganzen Kontinent. 18.000 Kilometer, wie viel das sind, den hält er auch mit paar 70 Tagen oder paar 80 Tagen. Dann hält er den Rekord oben von Kap to Kap, also von wirklich vom Nordkap bis ganz runter zu Cape Town in Südafrika. 72 Tage.
So. Weißt du, was der noch hält? Mhm. Den Rekord an Furunkeln und Ekzem.
Ja, also, weißt du, was er jetzt gerade im Moment macht? Sein aktuelles Projekt ist Triathlon Around the World.
Ja,
das heißt, der ist
zu Munich.
Hast du schon gelesen, parallel?
Ja, ich bin noch der Google King.
Erzähl ja, mal. Also, 320, das ist ein 320-facher Ironman. Das heißt, er ist tatsächlich schon ein Stück Rad gefahren, dann ist er im Mittelmeer geschwommen, 456 Kilometer oder 500 Kilometer. Dann ist er mit dem Rad schon, er wollte eigentlich bis China fahren, ist er wieder bis Vladivostok gefahren, weil wegen Corona-Krise und hin, er konnte er nicht hier durch China und das, was ich fahren. Und dann ist er leider, er wollte es komplett CO2-frei machen, hat er wegen Corona und Visums und hin und her mit Russland und hin, ja, ist er nicht mit dem Schiff oder per Anhalter nach Amerika gekommen, sondern ist tatsächlich, er musste über Japan nach Mexiko fliegen und jetzt läuft er gerade 5000 irgendwas Kilometer, ist bei Tag 300 irgendwas, läuft er gerade jeden Tag mindestens einen Marathon, ja, weil er muss 120 Marathons laufen. Läuft er einmal durch Mexiko und dann fliegt er wieder oder fährt mit dem Schiff zurück, je nach Corona. Er muss den Plan ein bisschen abwandeln. Das heißt, der ist da schon ein knappes Jahr unterwegs und er bringt unfassbare Leistungen. Und ich habe mir, das wollte ich nochmal sagen, ich verlinke es hier, die Doku angeguckt. Auf YouTube kannst du seine Reise angucken von die Transamerika, ja, wie er die gefahren ist. Hat er alles selbst gefilmt und getan und dokumentiert, aber ich fand viel beeindruckender den relativ professionellen Film von Cape to Cape in diesen 72 Tagen, weil da hat er den Rekord, den es davor gab, um einen Monat verbessert, hat eine Filmcrew teilweise mit dabei gehabt und er ist zu zweit losgefahren. Und dieser zweite hat's nicht gemacht. Kostet zum Leihen oder zum Gucken 3,99 oder sowas bei Vimeo. Ich verlink's hier mal. Und da sieht man mal, wie der Typ drauf ist und denkt und tickt. Und ich muss sagen, uff.
Also jetzt
ein
bin ich
erstmal.
Jetzt erzähle ich erstmal das Positive. Ich finde ja, als du gesagt hast, der läuft jeden Tag mindestens einen Marathon, fand ich ja auch klasse. Ich habe nämlich letztens gehört und auch nochmal gelesen, dass der Wiegald Boning einen Marathon pro Woche läuft. Zwar sehr langsam, also er sagt, das kann man jetzt diskutieren, ob das Joggen oder Walken ist, aber er macht pro Woche 100 Kilometer und davon immer einen Marathon am Stück. Das fand ich beeindruckend. So, und das andere ist, ich kann jetzt, wenn du mir das wieder erzählst, kann ich mich wieder nur wieder äußern und kann nur sagen, du siehst den Abenteuergeist bei den Leuten. Und ich frage mich bei der Story wieder nur, was fehlt dem Menschen in seinem Leben, dass er so einen Quatsch machen muss?
Das ist sein Leben geworden. Das ist Abenteuer, sich auszureizen. Man muss es angucken. Also er bringt es schon rüber. Und deswegen sage ich, er ist auch ein eigener Typ. Also der ist ja mit dem anderen zusammen losgefahren. Und der andere ist wohl ein sensationeller Radfahrer. Also bei diesem Cape to Cape. Hat aber schon relativ schnell gejammert, Knie tut ihm weh. Und hin und her. Und er sagt immer, die Antwort von dem Jonas zu ihm war, es wird besser. Und die haben richtig Stress und Streit gekriegt, ja. Und er wollte dann immer mal so einen Ruhetag machen. Er sagt, nee, gibt keinen Ruhepause. Ja, gibt keinen Ruhetag. Wir sind angetreten, den Rekord zu brechen, wir fahren. Punkt. Und dann hatte der eine Lebensmittelvergiftung gekriegt in Ägypten. Ja, dieser andere Typ. Und war aber vorher schon mit Knie und was weiß ich rumgejammert.
Ja, der Waschlappen.
Und genau, und dann hat er gesagt, hier, ja, Lebensmittel, weitermachen, ja. Und dann hat er auch irgendwann gescratcht, wie man so schön sagt. Und dann hat der Deichmann selbst 3 Lebensmittelvergiftungen gekriegt. 3. Und er ist mit einer Lebensmittelvergiftung mit 2 Flaschen Wasser in die Sahara reingefahren. Und hat es auch durchgezogen. Und er war ziemlich gnadenlos eigentlich gegen den anderen Typ und auch gegen sich selbst.
Also wäre er draufgegangen, hätte er in dem angucken. Jahr den Darwin Award gewonnen, meiner Meinung nach.
Nee, der hat da ein ganz gutes Gespür dafür und der hält ja auch Vorträge und teilt dieses Thema Ziele erreichen, wie viel da mental ist und natürlich musst du deinen Körper auch entsprechend können. Wie kannst du mit umgehen und essen und trinken und wie schlimm ist es? Und es ist ja so ein Effekt, glaube ich, wenn du den Körper in so eine Belastung reingebracht hast, weiß ich ja selbst. Wenn du einen Tag rausnimmst, dann schaltet dein Körper sofort in den Regenerationsmodus. Das hatte ich auf meiner Radreise auch. Ein Tag Pause war so schlimm, wieder anzufangen, weil du hast dich dann nach dem Tag Pause am nächsten Tag noch beschissener gefühlt wie davor. Weil der Körper sofort runterfährt. Das heißt, du musst, wenn
das
du in dem
Ding... Das kennst du doch Dings schon im Kleinen. Drin, wenn du einen Halbmarathon läufst oder längere Distanz läufst und denkst dann, oh, ich gehe jetzt mal ein paar Schritte. Nach den paar Schritten gehen, wieder ins Joggen zu verfallen, ist ja schon zum Kotzen.
Nein, schlimmer finde ich diese Leute, die lange Radtouren machen und denken, sie müssten zwischendrin Mittagspause und was auch immer machen. Also da hast du den Effekt, wenn du dann 2 Stunden oder 2,5 Stunden Rad gefahren bist, dann machst du eine Pause. Dann darfst du den länger wie 15, 20 Minuten machen. Weil wenn du die länger machst, fängt dein Körper an, runterzufahren, dann steigst du wieder aufs Rad, dann tut er der Arsch weh, dann denkst du, du kriegst die Beine nicht rum und dann brauchst du wieder eine Stunde, um deinen Körper zu aktivieren. Und die Profis bei Sevet, die trainieren das. Die trainieren bewusst den Körper in diese, dass er in die Regenerationsphase reingeht, trainieren die bewusst, dass sie ihn da wieder rauskriegen. Aber anyway, da geht's zu weit. Jonas Deichmann, der deutsche Abenteurer, insbesondere auf dem Rad, gerade mit seinem 120-fachen Ironman around the world, glaube ich, überall in Schlagzeilen. Also in Mexiko sieht er ein bisschen aus wie Forrest Gump. Ja, der zieht ein Wägelchen hinter sich her, weil der ist ja selbst supported. Der hat alles dabei. Also sein Jäckchen, sein Höschen, also total minimalistisch. Und dann laufen wirklich 15, 20, 25 Leute mit ihm. Also in Mexiko ist der in den Nachrichten regelmäßig gewesen, in der Zeitung. Kann man ja mal googeln. Und da laufen die mit ihm wie Forrest Gump.
Also
er hat mittlerweile so einen Bart, ja, wie Forrest Gump.
Ich höre jetzt auf zu mutmaßen, was bei dem Menschen nicht stimmt und spring lieber auf Forrest Gump, weil ich habe nämlich die Doku gesehen von The Movies That Made Us über Forrest Gump und da habe ich einen lustigen Fakt zu teilen und zwar hat ja der Tom Hanks da so einen ganz, ganz komischen Dialekt und eine merkwürdige Art und Weise zu sprechen. Und der wusste erst gar nicht, was er machen soll, weil er hat überlegt, macht er einen Südstaaten-Dialekt, wo Forrest Gump herkommt oder wie spricht er und hat das aber alles nicht so für sich hingekriegt. Und der kleine Junge, der ihn gespielt hat als jungen Forrest Gump, der dann losrennt, wo ihm dann die Schienen wegplatzen, ne, und der so laufen kann, das ist ein kleiner Junge, den haben sie damals gecastet, der hat noch nie zuvor irgendwas gespielt, kein Schauspieler. Seine Eltern haben nur gesagt, oh, wir haben was in der Zeitung gelesen, kannst ja mal hingehen, kannst dich mal vorstellen. Und der kleine Junge hat so merkwürdig gesprochen. Und der Tom Hanks kam nur irgendwann auf Set, als sie die Szenen mit dem kleinen Jungen gedreht haben und der erzählt hat und meinte nur so, stopp, du bist meine Stimme, du bist mein Forrest Gump und hat dann von dem Kleinen im Prinzip abgeguckt. Und dann gingen die ersten Previews, gingen zu den Produzenten und die haben gesagt, nee, verbieten wir. Also wenn du so sprichst, das ist so drüber, das geht überhaupt nicht, das will kein Mensch gucken. Und dann ist er echt auf die Barrikaden gegangen, hat gesagt, das ist Forrest Gump, Punkt. Und ich rede so.
Forrest Gump.
Life is like a box of chocolates. You never know what's in it. Und, was ich auch noch witzig fand, in einem Film kurz bevor Forrest Gump gedreht wurde, hat er mit der Sally Field gespielt und da war die sein Love Interest. Da haben die quasi ein Pärchen gemacht. Und dann hat er gesagt, es war total schräg, Forrest Gump zu spielen, weil da spielt ja Sally Field seine Mutter.
Ja.
Ja. Also die Doku kann ich nur empfehlen. Forrest Gump war cool. Pretty Woman war auch very interesting. Very interesting.
Die hatten ja ein ganz anderes Ende. Die haben ja das Ende Last Minute umgedreht. Nach dem Probezuschauen.
Es wurde nicht mal so gedreht. Von Anfang an war klar, dass das keiner gucken will. Weil nämlich im Originalskript, was 3000 hieß, hat er sie wieder zurückgebracht an ihre Bordsteinkante und hat gesagt, hier hast du $3000, war schön mit dir. Und dann sagt sie, ich will dein Geld aber nicht. Und dann schmeißt er es aus dem Fenster und fährt weg. Und dann nimmt sie das Geld doch und lädt ihre Freundin ein, die immer mal nach Disneyland wollte, und fährt mit ihr nach Disneyland.
Ja, ja, ich weiß. Das haben sie ja bewusst ganz anders gemacht, weil sie gedacht haben.
Ja, unter anderem, weil das
schön kitschig
Touchstone verdreht wurde und Touchstone Disney gehört hat. Und die dann wahrscheinlich gedacht haben, wir können jetzt nicht hier am Ende zwei Bordsteinschwalben nach Disneyland.
Mit Disney brauchen wir gerade nicht reden. Ja. Eigentlich wollte ich ja einen riesen Bogen fliegen. Ich bin über den Jonas Deichmann gestolpert. Hab mir auch, wie gesagt, mal so ein YouTube und abends mal seinen Film da, also ich habe dieses Geld investiert, angeguckt. Und dann kam ich auf Crowdfunding. Sag ich gleich was dazu. Aber es gibt ja dann so eine Szene der Ultra-Radrenner.
Athleten.
Ja? Athleten. Da gibt's ja, also die berühmteste im Moment, die wir in Deutschland haben, ist ja die Dr. Fiona Kolbinger.
Okay.
Die hat 2019 die TCA gewonnen. Also das Rennen durch Europa. Also es gibt jetzt seit 7 Jahren gibt es eine TCA, also Transcontinental Europe. Das ist also ein self-supported Rennen, Radrennen. Self-supported heißt immer, die Fahrradfahrer, die müssen sich selbst versorgen, essen, trinken, wenn sie einen Schaden am Rad haben, müssen selbst fixen, die kriegen...
Weil sie einen Schaden am Kopf haben, fahren sie überhaupt erst los?
Ja, und genau, und dann gibt es einen Start und ein Ziel, und da gibt es zwischendrin Punkte, die anfahren müssen, aber sie müssen die Route dazwischen selbst sich überlegen, was der beste Weg ist, und mehr Höhenmeter, mehr flach, mehr hier, kürzer, länger, wie auch immer. Und deshalb hat 6-mal hintereinander oder 7-mal hintereinander ein Mann gewonnen. 3-mal hintereinander sogar der gleiche Mann. Und dann 2019 hat die Fiona gewonnen. Und zwar nicht das Frauenrennen, sondern das komplette Rennen. Vor allen Männern. Ja. 4000 Kilometer. Und so, das ist die berühmteste. Und es gibt noch ein paar andere. Es gibt eine Deutsche, die Anna Orenz heißt die. Die ist in Deutschland geboren, ist über England, Irland nach Spanien gekommen. Und die hat sich vor 4 Jahren entschieden, Ultradistanzrennen zu fahren, und hat jedes Rennen, das sie gemacht hat, gewonnen. Also so Cross Paris, Brest Paris und Vulcano-Rennen und so. Und die hat jetzt letzte Woche beim spanischen Rennen mitgemacht. Cross Iberia heißt das, glaube ich. Und die ist leider nach bergab in den Eber gefahren.
Oh nein.
Und zwar in den volle Granate in den Eber.
Und so ein Eber ist verdammt massiv. Da kannst du auch gegen Baum fahren.
Die lag 2 Stunden da, nachts, wo sie eine Stunde mindestens komplett ohnmächtig war. Mhm. Eine Stunde konnte sie nichts machen. Und dann haben sie andere Rennteilnehmer gefunden. Und seitdem ist sie im Krankenhaus. Es scheint wohl eine lange Rekonvaleszenz zu geben. Man muss dazu sagen, die ist alleinerziehende Mutter. Und ist zum Radrennen gekommen. Da gibt's auch eine Geschichte dazu. Ja, sie ist eigentlich Pferdetrainerin und so weiter. Und ist mit ihrer Tochter Pilgerweg gelaufen nach Santiago de Compostela. Mhm. Also, und ihre Tochter war total stinkig. Ich hatte keinen Bock auf Laufen. Ich habe gesagt, warum lass uns Radfahren? Und dann hat sie angefangen, Rad zu fahren, und hat gemerkt, sie hat Talent und hat an diesen Rennen teilgenommen, wie gesagt, und hat Paris, Tuvulcano-Rennen, Race-Across, France-Challenge, Transpyrenäen, hat sie alles gewonnen. Die hat dann noch ein Triple Everest gemacht, ja, in hält den Weltrekord. Ein Triple Everest. Ich glaube in 25.000 Höhenmetern, ich glaube in ich weiß gar nicht, in 50 oder 60
Stunden. Naja, 8.872 mal 3, ne? Oder was sind das? 42 oder 72?
Genau.
72, glaube ich. So.
Und wie gesagt, ist alleinerziehende Mutter und hat jetzt wirklich sich ganz bös verletzt. Also ich weiß nicht, was alles durch ist. Und da habe ich gesehen, gab es nämlich in dieser ganzen Szene dieser Ultraracer und Cyclists gab es einen Spendenaufruf. Ich habe auch für sie gespendet. Dann haben wir also, weil sie ist, wie gesagt, alleinerziehend und wird jetzt demnächst kein Einkommen mehr haben. Und dann haben ihre Tochter, und die ist jetzt mittlerweile 14 oder so, 13, 14, ihre Freunde und Tochter und hin, die haben bei GoFundMe quasi ein Crowdfunding aufgesetzt, dass die Community für sie Geld sammelt. Und wie gesagt, ich habe gespendet. Und das ist jetzt die ganz lange Kurve, die ich geflogen bin. Dann
packen wir das aber auch mal in die Shownotes, nicht wahr?
Ja, wir machen dieses GoFundMe und GoFundMe für Anna Orenz packen wir echt rein und rufen auch nochmal auf, damit zu spenden. Weil ich hab noch einen Podcast mit ihr gehört, den kann ich auch noch es gibt einen Podcast mit ihr, es gibt eine Lady, die einen Podcast hat, die wundersame Welt, die wundersame Fahrradwelt heißt der Podcast. Und da waren diese ganzen Fioningers, Jonas Deichmann, Anna Orenz, die ich gerade angesprochen habe, die Wiebke Lührmann, you name it, auch die aus England und hier, also the Who is Who war schon bei ihrem Podcast. Und dann habe ich mir die angehört und diese Anna Orenz, die fand ich richtig faszinierend, auch ihr zuzuhören.
Ja.
So, wie sie dazugekommen ist, wie sie das Training schafft, die ist berufstätig, alleinerziehend, wie sie das macht, dass sie Rennen maximal nur 3-4 Tage macht, weil sie mir von ihrer Tochter nicht weg sein will und deswegen macht sie halt bei Trans Europe mit und wie sie das sieht, wie sie trainiert und hat mich echt beeindruckt, die Lady. Und deswegen, ja, es gibt einen Spendenaufruf hier auch von uns und wir verlinken alles in den Shownotes und danke fürs Spenden. So.
Da hatte die Kollegin, da hatte die Frau eines ehemaligen Kollegen von uns, der vor Jahren mal die ganzen Architekten geleitet hat, hatte ein Schweineglück, weil mit dem bin ich nämlich von Mainz nach Hause geradelt und an einer Stelle hat er mir erzählt, dass seine Frau da mit Vollkaracho einen Weg runtergefahren ist und dann ist ihr ein Reh in den Lenker gesprungen. Und sie hat das Glück gehabt, dass sie abgestiegen ist, natürlich vorne drüber, ist zwischen zwei Bäumen durchgeflogen, hat sich deswegen nur ein bisschen was geschürft und ein bisschen was gebrellt und hat dann Förster und alles noch gerufen, weil das Reh ist ihr direkt vom Mountainbike ins Hörnchen vom Lenker reingesprungen. Das heißt, die hat dem Reh den Schädel gebrochen und ist selber über das Rad vorne abgestiegen und hat ein Riesenglück, dass sie nicht gegen Baum geflogen ist, sondern zwischen zwei durch. Und so viel zu Wildunfällen, ne? Das ist nicht nur auf Autobahnen oder Landstraßen, wenn du die Schilder hast, dass du aufpassen sollst, da ist Wildwechsel. Im Wald kann dir das auch immer mal passieren.
Ich hatte das schon gehabt. Wir sind
auch schon hier öfter Rehe über den Weg gerannt.
Ich hatte das mit Carsten, ne, durch die Weinberge. Wir haben in den Weinbergen tatsächlich Rehe. Und dann sind wir ein Stück gefahren, da es war neben
da
gibt's
ja was zu naschen.
So ein großer Rehbock im Gebüsch und der ist wirklich vor uns, also 2-3 Meter vor uns ist der, der kam und ist dann, wir kamen und dann ist der geflüchtet. Und ich sagte, ich habe das Adrenalin jetzt noch in mir. Ja, auf einmal, boah, aus dem Gebüsch heraus.
Ja.
Der war bestimmt einen Meter hoch, also von also hier diese Schulterhöhe.
Ich
hatte das war schon ein großes Taunus Ding.
Hatte ich das auch schon. Wildwechsel direkt vor uns.
Huch, dann, ich meine, Hasen und so habe ich öfter, ja, dann sage ich, okay, ja, das könntest du auch Pech haben, wenn du einen Hasen überrollst oder wenn du ihn böse erwischst, ja. Ja,
wenn du den falsch erwischt und dann verrutscht, kannst du dich trotzdem hinlegen, ja. Aber
so.
Wenn du das perfekte Timing hast und so ein Viech haut dich von der Seite einfach vom Rad runter, ist das sehr unlustig, glaube ich.
Ja.
Aber was du hier nochmal?
Ja, sagen wollte, ich habe dann nochmal die Crowdfundings mehr angeguckt. Also ich habe gedacht, bevor ich jetzt hier irgendwie groß funde, was ist denn das eigentlich für eine Plattform, wie funktioniert denn das? Die habe ich natürlich als vorsichtiger Mensch vorher mal geguckt. Und,
ja, aber die war ja schon oft in den Nachrichten, wenn irgendwelche Schicksale waren, dass da Leute...
Ja, aber diese GoFundMe, also es gibt de.gofundme.com oder www.gofundme.com. Das ist eigentlich mit die größte Crowdfunding-Plattform, primär aber auch für Menschen, also insbesondere für Schicksale, krebskrank, dies krank, jenes hier, da.
Oder zu Unrecht verurteilt und Geld für einen Anwalt und lauter so ein Kram.
Das ist die GoFundMe Nummer 1 Crowdfunding-Plattform. Habe ich mir nochmal angeguckt, wollte ich hier teilen. Und dann habe ich noch gefunden, wenn du Projekte hast. Also jetzt zum Beispiel der Jonas Deichmann sagt hier, mein 120-fachen Ironman um die Welt drumherum professionell zu verfilmen, hier spenden. Und wenn du solche Projekte hast, da gibt es ja unzählig andere Projekte, da ist startnext.com eigentlich scheinbar die Nummer 1 Crowdfunding-Plattform.
Ah, ich überlege gerade, wie heißt denn die eine? Es gibt eine, wo die meisten Produkte gefundet werden. Das war die erste, der ich über den Weg gelaufen bin. Da sind lauter so Geschichten drauf, wenn irgendwie ein Spielemacher sagt, ich habe 1980 das größte Computerspiel aller Zeiten gemacht, ich mache jetzt eine Fortsetzung und ich brauche ein Funding dafür. Ja. Oder ich habe ein Fahrrad entwickelt, was man nicht klauen kann, ich brauche Geld dafür. Wie heißt denn das Ding nochmal? Es war eine der ersten Crowdfunding-Plattformen.
Oder wir haben einen Podcast erfunden, den keiner hören will. wir brauchen Funding.
Ja, genau, so ist das. Nee, das ist dann Patreon. Kickstarter.com.
Kickstarter ist der bekannteste, ja.
Genau. Ja, genau.
So. Also, das war eine Geschichte und ich dump dich jetzt einfach weiter zu heute. Und
ja, zwei Sachen habe ich noch.
Noch komm. Also, die nächste Geschichte geht eigentlich relativ schnell. Am vergangenen Wochenende war die 24 Stunden von Le Mans.
Ja.
Und eigentlich bin ich da immer mit dabei bei den 24
Stunden. Und da ist doch die junge Rennfahrerin, die auch bei Grip moderiert, hatte doch da einen Unfall, gell?
Was aber war das Allerschlimmste bei Le Mans 2021? Es war nicht, dass die Sophia Flörsch mit ihrem Frauenteam, ja, mit der Nummer 1, ja, die für Richard Mill gefahren sind, ausgeschieden ist, unverschuldet. Die meisten, ich weiß nicht, ob die meisten überhaupt wissen, was Richard Mill ist.
Das ist eine absurd teure Uhrenmarke.
Genau, das ist so ein Typ, der bewusst gesagt hat, ich kann auch und hat gesagt, okay, ich mache jetzt einfach mal super Luxusuhren, so gerne ab 16.000 Euro, 30.000 Euro, 500.000 Euro, dann hast du ja so der Rafael Nadal, der immer mit einer 35.000 Euro Uhr Tennis spielt, dann hast du hier den amtierenden Radfahrweltmeister gerade, den Franzosen, der mit einer 16.500 Euro Uhr von Richard Mill Rad fährt.
Aber weißt du, was die fast alle gemeinsam haben, die Uhren?
Die knallige Farbe. Ich finde die, ich habe noch keine gesehen, die mir gefällt.
Die sehen alle aus wie, jetzt ganz bescheiden gesagt, die sehen fast alle aus wie Arsch. Ne, weil sie nämlich genau nach dem aussehen, was du gerade sagtest. Er will teure Uhren machen und die sollen protzig aussehen. Da ist keine dabei, die Stil hat. Die sind
und die muss sofort auffallen und alle müssen sehen, das ist eine Richard Mill. Ne? Und das ist die, keine Ahnung,
Richard Mill. Die RM3901, die ist, die war, auf der Webseite sind die Uhren schwarz-weiß, bis man mit dem Mauszeiger drüber geht. Ich wollte gerade sagen, da ist eine, die ist richtig dezent und schön. Und dann gehst du mit dem Mauszeiger drauf und dann kommt die Farbe und dann wird dir schlecht. Also Richard Mill, also, Sophia.
Nee, das hat überhaupt nichts mit denen zu tun, dass sie ausgeschieden sind. Was ein absolutes Drama ist und ein absoluter neuer Rekord von Le Mans ist, was dem Herr Robert Kubica, dem Louis de la Drasse und dem Yi Fayé passiert ist. Die waren in der LMP2 und ich erkläre jetzt nicht die Autoklassen von Le Mans. Ja,
nein.
Le Mans Prototypen 2. Ja, waren die, sag ich mal, die haben sich nach 19 Stunden an die Spitze gesetzt, ja, und haben ihr Schwesterauto mit der Nummer 31 überholt und waren in Führung. Und waren auch 5 Minuten, bevor das Rennen war, in Führung mit 1,5 Minuten. Und die sind in die letzte Runde reingefahren. Mhm. Es waren noch 3 Minuten auf der Uhr. Und dann ist bei denen vom Gaspedal, die haben ein digitales Gaspedal, also ein Schalter drin. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein, also wie Fly-by-Wire, so ähnlich, ja. Also ein digitales Gaspedal ist dieser.
Das nennt man bei Autos, nennt man das Drive-by-Wire.
Drive-by-Wire ist dieser digitale Schalter abgebrochen. Und das heißt, dann sind die ausgerollt und sind also quasi in die letzte Runde gerollt und blieben stehen. Ja. Also nach 23 Stunden und 58 Minuten sind sie stehen geblieben und kamen dann in Führung liegend und hätten das auch locker, die hatten 1,5 Minute Vorsprung zu dem Zeitpunkt und hätten es auch locker heimgefahren, ist das Auto stehen geblieben und die wurden nicht gewertet, also weil sie haben das Rennen ja nicht beendet. Du musst ja wirklich die 24 Stunden voll machen. Ja. Und das ist natürlich jetzt das Schlimmste, was dir so passieren kann. Also mir fehlen die Worte. Das ist so grausam. Warum wir? Und ja.
Ja, das ist dumm gelaufen oder dumm gefahren.
Und zwar hat es dann am Ende des Tages nur das getoppt, was 2016 passiert ist. Ja, 2016.
Da ist Toyota, einer 2 Meter vorm Ziel.
Nee. Das war jetzt das Allerschlimmste. Vorher war das Schlimmste 2016, das habe ich live gesehen. Und das habe ich ja auch live gesehen. Ich habe gedacht, hey.
Aber du guckst doch kaum Sport, auch Motorsport.
Ich war auf dem Fahrrad im Keller, weil es geregnet hat. Habe ich ja gepostet. Habe ich doch gepostet, habe gesagt, Regen, Le Mans, Vuelta, Swift und wie auch immer, habe ich ja gepostet. Und dann habe ich kurz ein Intervall gefahren,
haarige, schwitzige Brust mit dem offenen Trikot, oder? Genau. Ich habe es nicht gesehen, ich stell's mir nur wieder vor, was du immer
postest. Nee, ich habe mich nicht selbst gepostet. Okay. Und dann habe ich gesagt, guck mal, die stehen schon, die sind schon im Ziel. Da gucke ich auf die Uhr und denke, nee. Und dann hielt die Kamera dauernd drauf, weil da stand der mitten auf der Strecke. Dann habe ich gesagt, wieso hält denn der jetzt an? Ja? Ich habe das ja live gesehen. Hat gesagt, nee, oder? Das kann ja wohl nicht sein.
Der dachte, es wäre fertig,
oder? Und dann ist die 31 vorbeigefahren. Und dann ist die Nacht unfassbar. Und 2016 war das ja auch so. Da war ja Toyota hatte ja immer.
Die ja, kannst noch nie du nochmal erläutern, warum er jetzt stehen geblieben ist? Weil er dachte, es ist schon fertig oder weil was kaputt
war? Nein, ich habe doch gesagt, das Digitalgaspedal ging kaputt.
Auch bei dem 2016.
Ach so, bei dem Toyota 2016. Nee, die hatten einen Motorschaden. Da ist der Motorplatzer. Und das war das auch total cool. Dramatisch. Ja. War auch dramatisch. Ja. Aber das war so für mich, also das, wenn du dich da reinversetzt in die, weißt du, Le Mans ist ein Riesentraum für viele. Also Le Mans ist ja immer noch so mit Rallye Monte Carlo und verschiedene andere Dinge und in 500er in Indianapolis ist ja wirklich so der Rennsport, Autorennsport Olymp. Mhm. Ja, das Wimbledon der Autorennfahrer. Und dich dahin zu kommen, zu qualifizieren, ein Team, ein Auto zu finden, das wettbewerbsfähig ist, und dann schaffst du das, und dann quälst du dich da durch, das ist ja wirklich heftig, ja. Und dann denkst du, ach, du hast gewonnen. Und dann bleibst du 2 Minuten vor Rennschluss stehen. Das Gefühl muss unfassbar sein.
Da suchst du, glaube ich, irgendwo die Kamera. Von der versteckten Kamera, die dich jetzt gerade irgendwie verarschen. Ja, das ist hart. Aber apropos verarschen, ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich dir das nochmal hier heute erzählen muss. Es begab sich zu einer Zeit, da war ich ein kleiner Junge und man hat immer noch Wetten, dass mit der Familie zusammengeguckt. Und dann saßen wir bei meinen Eltern im Wohnzimmer und haben Wetten, dass geguckt, was ja bekanntlich im ARD oder ZDF? Oh meine Güte, ZDF war Wetten, dass immer, ja?
Kommst du jetzt mit der Fernbedienung am Fenster?
Du bist so ein Arschgesicht. Und dann gucken wir da, Wetten, dass.
Hast du letzte Woche schon erzählt?
Um auf Sat.1. Nein, habe ich nicht. Ich habe es danach erzählt und habe gesagt, ich mache eine Notiz, weil das eine coole Geschichte ist, die ich in der Folge erzählen kann, du Schwachmat. So, also.
Entschuldigung, ich habe gedacht, du hättest es letzte Woche schon erzählt.
Du Schwachmat, ey. Unfassbar.
Ich habe gedacht, jetzt hat er auch noch Alzheimer hier schon.
Ich hätte ja jetzt gesagt, ja, du hast hier Alzheimer. Ich hätte ja gesagt, wir schneiden das raus, aber da gibt es 2 Punkte, die dagegen sprechen. Das erste ist, du musst ja wieder schneiden diese Woche. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob ich dir das zumuten kann oder zutrauen kann. Und das zweite
ist, schneiden ist
alle mit, dass du ein Vogel bist. So, also.
Geschnitten ist schnell.
Schneiden wir das raus oder nicht? Weil wenn wir das rausschneiden, dann tue ich jetzt so, als würde ich nochmal neu ansetzen.
Ich höre mir es nochmal an und dann entscheide ich. Wie war das nochmal? Wir spulen zurück. Also liebe Zuschauer, zurückgespult.
Es begab sich zu einer Zeit, da saßen wir im Wohnzimmer bei meinen Eltern und haben Wetten, dass geguckt, was ja bekanntlich im ZDF läuft. Und dann auf einmal hat's umgeschaltet auf Sat.1. Und wir dachten alle, was ist denn hier los? Und dann schalten wir zurück auf Wetten, dass. Und dann ging's wieder auf Sat.1. Und dann haben wir zurückgeschaltet zu Wetten, dass. Und dann war's auf einmal auf RTL. Und wir haben gedacht, was ist denn hier los? Da spinnt doch irgendwas. Bis dann irgendwann 2 Kumpels von mir, der Alex und der Christoph, ans Fenster geklopft haben und sich kaputt gelacht haben, weil jede Fernbedienung anscheinend, und das müsste heute auch noch so gehen, ist ja nicht auf den Fernseher fest eingestellt, sondern einfach, welche Marke du benutzt. Und meine Eltern, was weiß ich, lass es Grundig gewesen sein, hatten einen Grundig-Fernseher und die Jungs hatten halt von ihren Eltern auch eine Grundig-Fernbedienung. Und dann saßen die halt abends einfach nur an der Fensterscheibe von meinen Eltern, und jetzt bewegt sich meine Kamera, warum bewegt die sich? Und haben einfach immer umgeschaltet, weil das nämlich funktioniert. Und jetzt ist die Kamera verstellt. Was ist hier los? Jetzt ist sie wieder entstellt.
Hast du ja Follow-Remote gemacht? Na, witzig. Witzige ja, Geschichte.
Und wie kamen wir darauf? Weil du nämlich nach der letzten Aufnahme erzählt hast, dass die Fernbedienung von deinem ach so tollen Sony-Fernseher kaputt war und du einen riesen Hals hattest und du dann in einen Elektronik-Fachmarkt gegangen bist und die gesagt haben, ja, kein Problem, für 15 Euro, die gehen immer kaputt, hier ist eine neue. Und dann habe ich dir erzählt, das ist auch kein Wunder, weil die nämlich immer funktionieren, wenn sie vom gleichen Hersteller sind.
Ja, siehst du mal. Ah, gut. Aber jetzt haben sich alle amüsiert.
Hab ich jetzt wieder Puls. Hast du jemals, jetzt können wir gucken, ob du mich nochmal aufregen kannst. Du kannst mich jetzt aufregen, wenn du die falsche Antwort gibst. Hast du mal Naked Lunch von David Cronenberg gesehen?
Nein.
Das regt mich schon wieder auf.
Komm, okay, ich bring dich mal ein bisschen runter. Ich stell dir eine dumme Frage.
Nein, jetzt habe ich meine Geschichte angefangen.
Okay, dann erzähl das. Achso, ich habe gedacht, die Frage war alles.
Nein, David Cronenberg und Naked Lunch ist ein sehr, sehr psychedelischer, total schräger, komischer Film aus den 90ern. Und die Handlung ist, dass einer einen Kammerjäger Gift spritzt, um irgendwelche Insekten zu exterminieren, dabei aus Versehen eine Frau tötet, dann durch diese Gifte, die er gespritzt hat, total abdriftet in irgendwelche Visionen und komischen Fantasien, die er hat, und dann aber noch rein verwickelt wird in eine Verschwörung mit der Regierung. Und es ist ein Film, der ist unfassbar auf Drogen. Und hättest du jetzt gesagt, oh ja, den kenne ich, dann hätte ich dir gesagt, guck doch unbedingt mal die neue Limited Series auf Netflix, die heißt Brand New Cherry Flavor. Weil diese Serie sowas von drüber und fertig mit der Welt ist, die habe ich am Stück, musste ich die durchbingen. Die ist sensationell. Sensationell ist die. Die hat unfassbar gute Bilder, ist total schräg, ist komplett over the top brutal. Und die musst du dir angucken. Die Story ist, dass eine junge Regisseurin aus Brasilien einen Kurzfilm gedreht hat und der soll verfilmt werden in den USA, weil das ein Wahnsinns-Kurzfilm ist, den alle unheimlich irre finden. Und dann findet sie auch quasi einen Mentor, einen Produzenten, und der versucht sie unterzubringen und dass sie den Film drehen kann und stellt sie den Leuten vor und besorgt ihr einen Vertrag, dass sie dann auch weiterhin Regisseurin dafür ist. Und dann greift er ihr an den Schenkel und versucht sie zu verknuspern und sie wehrt sich. Was dazu führt, dass er sich dann quasi rächt und dafür sorgt, dass der Vertrag anders ausgelegt wird und er nimmt ihr den Film weg. Und dann geht sie zu einer Frau, die eine Hexe ist, und macht mit ihr einen Pakt, dass sie den Typen verfluchen kann. Und dann verflucht sie diesen Typen. Und dieser ganze Weg dahin und was ihr passiert, ist sowas von psychedelisch, bunt, schräg, großartig gespielt, dass du das unbedingt gucken musst.
So. Wie heißt es nochmal? Irgendwas mit new, komischer Kirschgeschmack.
Brand New Cherry Flavor. Und was schon irre ist, kaum hat sie den Pakt gemacht, fängt sie auf einmal an und erbricht jeden Tag eine kleine Katze. Und du denkst immer, was ist denn los? Und dann wird das noch zu einem Running Gag und dann sagt sie, sie will es nicht mehr erbrechen und dann passiert es irgendwie anders, aber das sollst du gucken, das erzähle ich jetzt nicht. Und das ist so schräg.
Okay.
Und es ist richtig gut. Im Gegensatz zu Biohackers, wo wir die zweite Staffel jetzt fertig geguckt haben und ich dachte nur, meine Güte, die zweite Staffel Biohackers, obwohl sie auf IMDb sogar bessere Bewertungen bekommen hat als die erste,
verstehe ich nicht,
zählt für mich voll in die Kategorie verschwendete Lebenszeit. Da war ich echt um jede Zeit, die ich mit der zweiten Staffel verbracht habe, war ich enttäuscht.
Ich fand ja die Schauspielerin ganz witzig, was die Hauptdarstellerin.
Also.
Aber die Story habe ich ja erstmal nicht kapiert, zwei Folgen lang. Dann habe ich mir drei Folgen überlegt, was passiert. Und dann war das Ende. Und da wusste ich gar nicht, dass das Ende ist. Na, ich dachte, wie geht.
Weiß ich nicht, was das Ende soll. Ja. Und dann habe ich mich schon kaputt gelacht, weil als der Drucker nicht lief, ruckelt sie doch dran. Und auf einmal kommt ein Ausdruck von dem Grundstück ihrer Eltern, von der Lotta. Und dann ist die nächste Szene, wie die Mia mit ihrem Smartphone rumläuft und guckt auf ihre Kartennavigation und ist auf einmal auch auf dem Grundstück. Und ich dachte nur, warum soll sie die Karte auf den Drucker geschickt haben, wenn sie die Karten-App auf ihrem Handy hat, außer, dass irgendeiner aus dem Writers Room keine Ahnung hatte, wie er jetzt die Lotta drauf bringen soll, dass die Mia irgendwas auf dem Grundstück ihrer Eltern macht. Weißt du, da waren nur so billige, billige Scheißsachen in dieser zweiten Staffel, wo ich dachte, das ist nur konstruiert, weil ihnen keine schlüssige Erklärung eingefallen ist.
Die erste war meines Erachtens mit dem ganzen Touch rund um das Biohacking, ja, wirklich um die Genmanipulation und um diese, diese Genschere, die wir schon wie oft besprochen hatten, ja, die wir auch schon thematisiert haben, die war ja super dargestellt mit den ganzen Beispielen, ja. Da ist ein Krimi draus geworden, ein schlechter.
Ja, und bitte, also dieses komische Medikament, was sie da erforschen. Das haben sie in komplett fertigen Pens zum Applizieren, in komplett fertigen Packungen, wo schon wahnsinnige Produktfotos drauf sind. Das Ding hat sogar schon einen Barcode, dass man es verkaufen könnte, ist aber noch ein experimentelles Medikament, von dem niemand wissen darf. Ist
cool, gell?
Wo ich dachte, haben
auch gleich eine Verpackung mitdesignt und kommerziell Barcodes generiert.
BioNTech und Pfizer haben erst nach dem FDA-Approval überhaupt überlegt, wie sie ihren Impfstoff nennen sollen, ja? Aber die haben das Zeug noch nicht mal getestet und haben alles schon fertig. Oblivion. Ich habe mir diesen Pen gewünscht, der ja dafür sorgt, dass man die letzten 24 Stunden vergisst. Habe ich gedacht, wenn ich jetzt hier Biohackers geguckt habe, ich schreibe mir einen Zettel, ja, auf dem steht, schau nicht die zweite Staffel und dann haue ich mir so einen Pen rein und dann ist nämlich die Erinnerung weg.
Stimmt.
Ja.
Komm, dann bringe ich dich davon weg und darf dir hoffentlich auch mal eine Frage stellen.
Na, jetzt musst du jetzt noch zwei Sachen sagen. Was musst du jetzt noch sagen? Ja, lieber Dominik, danke. Ich schaue unbedingt Brand New Cherry Flavor. Und dass ich noch nie Naked Lunch gesehen habe, schockiert mich. Ich werde mir den sofort ausleihen und auch gucken.
Bestimmt. Mache ich alles.
Ja, doch. Nein, Naked Lunch ohne Witz. Naked Lunch gehört zu einer Bildungslücke. Allgemeinbildung. Jeder, der auch nur irgendwie behauptet, er interessiert sich für Filme, muss Naked Lunch geguckt haben.
Ah, gut.
Okay, bring mich mal weiter.
Ich stelle dir mal eine Frage.
Ja.
Sri Lanka. tut jetzt auch relativ viel für den Tierschutz. Jetzt wollte ich dich mal fragen, was Sri Lanka für den Tierschutz getan hat, und ich schränke es ein bisschen ein, weil die nutzen ja, wie die Inder auch, in Sri Lanka noch Elefanten, oder die nutzen ja sehr Elefanten da drin. Was haben die da jetzt für ein neues Gesetz erlassen?
Dass man nicht mehr auf Elefanten reiten darf.
Nein, du darfst weiterhin auf Elefanten reiten.
Dass man Elefanten nicht mehr beim Geschlechtsverkehr zugucken darf.
Nee, es ist tatsächlich, du darfst nicht mehr betrunken auf dem Elefanten reiten.
Das ist
aber
sinnvoll.
Weil die betrunken auf dem Elefanten reiten, missbrauchen die auch oft und behandeln ihn nicht gut. Also haben die, um den Tierschutz in der Form zu fördern, haben die jetzt Gesetze erlassen, mehrere. Aber auch,
das ist ja fast eins, wie deutsche Dressurreiterinnen, ha?
Nicht mehr betrunken auf dem Elefanten reiten darfst.
Finde ich gut.
Also, ich meine, ist ja auch ein Verkehrsmittel dort. Ne? Also, ja. Du darfst ja hier auch nicht mit Auto, Fahrrad, wie auch immer, besoffen
am
Verkehr teilnehmen. Also am
ganz im Ernste,
ja, also
vielleicht ist ein Elefant
dann
nicht so schnell, aber ein Elefant wiegt auch so viel wie ein Auto, der kann schon viel kaputt machen. Also,
darfst nicht mehr betrunken auf dem Elefanten reiten. Fand ich ganz witzig. Und ich habe noch ein Thema zu unserer Annalena. Dann bin ich aber auch, glaube ich, durch mit dir heute.
Da bin ich ja übrigens gespannt, wo sie überall schon Werbung machen. Das einzig wahre Wahlkampfstreitgespräch, was am 28. stattfinden wird zwischen Habeck und Söder.
Ja, aber hat auch schon das einzigste in der Bild-Zeitung stattgefunden, bei Bild Live und bei ARD und ZDF.
Spiegel und was weiß ich.
Also auf jeden Fall hat die ARD auch ja eine Runde in ihrem Sommerinterview oder wo auch immer, da hat die Frau Tina Hassel, also die Hauptstadtstudio-Chefin der ARD, die hat sich jetzt ja im Nachgang auch entschuldigt, aber die hatte ja die grüne Kanzlerkandidatin, die Frau Annalena Baerbock, also wir nennen sie ja nur Annalena, im Sommerinterview und hat da kritische Fragen gestellt. Und die allerletzte Frage, die sie gestellt hat, jetzt mache ich mal...
Die Frage war auch die allerletzte.
Ja, das war die allerletzte, das war die letzte Frage. Jetzt sage ich hier mal ganz kurz, um das vorwegzunehmen, in der Form, den Herr Laschet hat sie gefragt, als letzte Frage, wo er denn das EM-Spiel sehen wollte. Das nächste war ihre letzte Frage an den Herr Scholz. Und von dem Herr Scholz, wollte sie wissen als letzte Frage, was er denn denkt, wie lange eine Regierungsbildung dauert. Also das waren die beiden letzten Fragen, die sie dem Laschet und dem Scholz gestellt hat. So. Der Frau Baerbock hat sie als letzte Frage gestellt. Die kommende Regierung könnte die letzte sein, in der die Klimakatastrophe überhaupt noch abzumildern ist. Wie würde sie das ihren Kindern erklären, wenn durch die vermeidbaren Fehler ihrer Mutter vielleicht die Grünen die Chance verspielt hätten, diese entscheidende Weichen in der Regierung zu stellen?
Ja, schön.
Da hat die Frau Hasselt einen kleinen Shitstorm gekriegt.
Ja,
zu Recht oder zu Unrecht?
Weil sie damit impliziert hat, dass die Annalena kein Fußball guckt.
Ja, weil sie da ja Eltern und Kinder und Diskriminierung ich lese mal die Entschuldigung vor. Ich bitte alle, die meine Frage beim Sommerinterview als unangemessen oder gar sexistisch aufgefasst haben, aufrichtig um Entschuldigung. Ja, Frau Baerbock hat ihre Kinder selbst mehrfach thematisiert. Ich bin auch Mutter und bedauere deshalb sehr, dass dieser Eindruck entstand. Ich fand die Frage auch dann ein bisschen fies zum Schluss, oder? War dann schwer. Also, by the way, die Frau Baerbock, Annalena,
hat aber bitte
souverän, emotionslos, klar eine Antwort gegeben. Also, die hat, muss man
das
sagen.
Im Vergleich zu den Lulli-Fragen bei den beiden anderen ist das eine harte Nuss. Deswegen würde ich sagen, das war eine sehr polarisierende und harte Frage. Aber ob das jetzt bedeutet, dass die sexistisch ist, das muss jetzt wieder jeder für sich selber entscheiden.
Scheint ein bisschen
Ich hätte sie eher gefragt, warum hat sie die anderen beiden Jungs da so ins lauwarme Wasser gepackt und hat die Annalena versucht zu grillen. Das wäre eher mein Punkt gewesen.
Ja. Es lässt sich hier nicht unter den Teppich kehren, dass da vielleicht bei ihr ein bisschen Bias drin ist und dass es vielleicht doch heftig persönlich ist, diese Frage, und im Vergleich zu den anderen beiden, dass daraus was Sexistisches und wie auch immer zu machen, schwierig. Aber Annalena hat gut reagiert.
Du könntest auch umdrehen und könntest sagen, oder was heißt umdrehen? Was auch interessant ist, dass aber auch die Annalena die einzige ist, die gefragt wird, wie sie das mit ihren Kindern in Einklang bringen will, wenn sie Bundeskanzlerin werden sollte. Was ein Scholz oder ein Laschet mit ihren Kindern machen, wenn sie Bundeskanzler werden sollten, fragt keiner. Das ist ja
die
auch
drei drei Kinder vom Laschet sind schon groß und die sind in seine Fußstapfen getreten und der eine ist ein gemachter Mann mit Maskendeals. Selbst
wenn sie klein wären, wird keiner einen Mann fragen, das meine ich ja.
Ja, und der eine Sohn ist mit Maskendeals schon ein gemachter Mann, also was gibt's noch Fragen? Ja?
Naja.
Jo.
Ganz koscher oder nicht.
Irgendwann
aber hast du denn eigentlich hier den Namen jetzt schon mal gehört von dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff?
Nee, ich habe ihn irgendwo drauf, ja.
Der heißt jetzt nämlich, warte mal, der heißt jetzt Comirnaty. C-O-M-I-R-N-A-T-I.
Ich kann jetzt nochmal in meinem
Comirnaty.
Ding
nachgucken. Nein, da steht's noch nicht drin. Der heißt jetzt Comirnaty.
Ja, da heißt es ein bisschen anders.
Ja. Und weißt du, warum der Comirnaty heißt?
Nee.
Weil irgendwelche ganz schlauen Marketingleute dachten, wir machen da jetzt den sensationellsten Namen draus. Und zwar steht für Comirnaty steht für Co wie Covid, dann Myrna ist für mRNA, weil es ja ein mRNA-Wirkstoff ist. Und dann soll das Ganze auch noch so klingen, als würde ein Betrunkener sagen Community, weil wenn du dich nämlich impfen lässt, dann hilfst du der Community, also der Gemeinschaft. Deswegen heißt dieser Impfstoff jetzt Comirnaty.
Community, für mich hört es sich ein bisschen an wie Professor Moriarty und das war bekanntlicherweise ein ganz böser Wicht und ein ganz brillanter, harter Gegenspieler für den Sherlock Holmes. Also für mich hört sich so ein bisschen
an Moriarty an. Der größten Drogis in der Vergangenheit und der Literatur ist. Aber wie jetzt so, und das wollte ich noch sagen, weil jetzt können wir auch aufhören, Dirk. Und jetzt kannst du noch mal überlegen, und ob du das rausschneidest vorher oder nicht. Und dann können sich jetzt, falls du es rausgeschnitten hast, alle fragen, wovon redet der Mensch denn?
So. Ich schneide gar nichts raus, außer den Unsinn von dir. Und da wird das ja eine knappe Folge dann. Ah, nein, komm. Also, lass uns demnächst nochmal über die Wahl reden. Nächste Woche oder übernächste Woche habe ich gelernt. Irgendwie haben wir verschiedene Gäste in der Queue, um die du dich kümmerst, habe ich gesehen. Ja, ja. Also dranbleiben, Zuhörer, liebe Zuhörer.
Ja, einfach voll dranbleiben.
Und bitte nochmal hier, schaut in die Shownotes, wenn ihr hier spenden würdet auch, dann für die Anna, dann wäre das echt, glaube ich, klasse. Weil das ist echt schade. Das ist eine tolle Frau und das ist jetzt ein hartes Schicksal. In dem Sinne. Danke fürs Zuhören, sag ich mal. Tschüss.
Aber ich habe ja mal gelernt, man soll sich nur fürs Zuhören bedanken, weil die Leute sich ja selber entscheiden, zuzuhören oder auch nicht. So, also. Tschüss.